Idole und Vorbilder sind Menschen, die wir bewundern, manchmal vergöttern und an denen wir uns orientieren. Wir wären gerne wie sie oder ahmen ihr Verhalten bewusst oder unbewusst nach. Und wir verfolgen alles und beobachten alles, was sie sagen, machen oder sonst noch so tun. Hallo und herzlich willkommen zum Martin Roh Podcast. Ich bin Martin Roh und begrüße euch zur vierten Episode, heute zum Thema Idole und Vorbilder in den Zeiten der Ruchlosigkeit. Annalena Baerbock, unsere ehemalige Außenministerin, sagte mal im März des Jahres, im Angesicht des Krieges in der Ukraine, des Nahostkrieges und auch in Bezug auf das, was wir dieser Tage aus den USA zu sehen und zu hören bekommen, dass wir in einer Zeit der Ruchlosigkeit leben, also in einer Zeit der Ruchlosigkeit in der internationalen Politik. Und Ruchlosigkeit deutet auf Zeiten hin, in denen moralische Werte und Prinzipien zunehmend an Bedeutung verlieren. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, sie werden verdrängt und ersetzt. Es entsteht also eine Welt, in der persönliche Interessen, Macht und egoistisches Handeln Vorrang vor ethischen Grundsätzen eingeräumt wird. Und wie werden dann Idole und Vorbilder in diesen Zeiten wahrgenommen und bewertet? Dieser Frage versuche ich in diesem Podcast nachzugehen. Vielleicht eins vorweg, eine Begriffsbestimmung, und zwar, was sind eigentlich Idole und was sind überhaupt Vorbilder? Idole sind also in der Regel Personen oder Figuren, die bewundert werden, die verehrt oder idealisiert werden, und häufig basiert diese Verehrung auf außergewöhnliche Fähigkeiten, Leistungen oder einen besonderen Status in der Gesellschaft. Ein Idol wird als nahezu perfekt, manchmal fast übermenschlich, mystifiziert oder glorifiziert. Und das sind dann meist so Schauspieler, Musiker, Sportler und vielleicht noch andere Persönlichkeiten oder historische Persönlichkeiten. Und wir hören und sehen und erleben viel von ihnen in den Medien. Zum Beispiel ein Konzert von Taylor Swift elektrisiert die Massen, viele Fans reisen an, sie sind begeistert, sie sind hin und weg und verlieren fast vor Begeisterung den Verstand, zumindest in Bezug auf manche Altersklassen. Mir würde das, glaube ich, jetzt nicht mehr passieren, aber vielleicht ein paar Jahre früher, keine Ahnung, möglich. Und Vorbilder, was sind Vorbilder? Vorbilder hingegen, das sind also Personen, deren Verhalten, Werte oder Leistungen als nachahmenswert angesehen werden, und ein Vorbild dient als Orientierungshilfe. Sie können durch ihr Verhalten, durch ihr Können motivieren, dass man versucht, das zu erreichen, was sie erreicht haben, dass man versucht, so zu sein, wie sie zu sein. Ja, letztendlich spornen sie uns an, etwas zu erreichen, zu machen und zu tun, was uns vielleicht voranbringen könnte, nach dem Grundsatz, das kann ich doch auch schaffen. Der Hauptunterschied zwischen Idolen und Vorbildern liegt sicherlich in der Art der Beziehung und der Wirkung. Und Idole werden oft aus der Ferne verehrt und symbolisieren eine ideale Vorstellung, während Vorbilder eine greifbare Inspiration für das eigene Leben bieten. Das sind manchmal Menschen, die uns nahestehen, die sich häufig, nicht unbedingt, aber häufig in unserem direkten Umfeld befinden und in unserem Leben eine Rolle spielen und häufig auch direkt erlebbar und ansprechbar sind. Aber wie sieht unsere Gegenwart aus? In der Gegenwart erleben wir zurzeit Tabubrüche im öffentlichen Leben. Tabubrüche auf der weltpolitischen Bühne. Präsident Trump in den USA beschimpft, beleidigt, er bedroht Menschen, er lügt, verbreitet Falschinformationen. Er behauptet also Absurditäten, die durch nichts belegt sind und keiner Faktenprüfung standhalten. Putin, Der russische Präsident ist brutal und kennt keine Ehrfurcht vor dem Leben. Er spricht der Ukraine das Recht auf Eigenständigkeit und Existenz ab. Er führt brutale Kriege und alle sollen es hinnehmen und ertragen. Autokratische Systeme und Regierungen sind wieder im Vormarsch. Renaissance des Autoritarismus. Auch Israel führt einen brutalen Krieg in Gaza. Zu Lasten der Zivilbevölkerung, die nur noch in Trümmern lebt, die hungert, medizinische Versorgung katastrophal, Menschen, die eigentlich nur noch in Angst leben und vor sich hin vegetieren. Auch eine grausige Realität des Krieges. Queere Lebenswelten und Identitäten werden auf staatlicher Ebene wieder diskriminiert, ausgegrenzt und benachteiligt. Auch das passiert mitten in Europa. In Russland, in Ungarn, der demokratische Rechtsstaat wird verhöhnt und manche Parteien arbeiten systematisch daran, diesen zu verhöhnen, auszuhöhlen und durch Desinformationen zu diskreditieren. Das passiert in Deutschland, das passiert aber auch in allen anderen Staaten der Europäischen Union, weil diese Parteien, wie auch immer sie dort heißen, Zulauf genießen und bei den Wahlen hohe Erfolge zu verbuchen haben. Und manchmal kurz davor sind, die Mehrheiten zu erzielen. Alles Dinge, die man sich vielleicht hätte früher nicht so richtig vorstellen können. Und das Fatale daran eigentlich ist, dass allgemeingültige Verhaltensregeln nicht mehr gelten oder nicht mehr respektiert werden und diese systematisch verletzt werden. Ja, was sind diese allgemeingültigen Verhaltensregeln? Wir kennen sie alle. Also letztendlich, das sind die Kommunikationsregeln, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander kommunizieren sollten, durch Zuhören, Ausreden lassen, Respekt. Respekt für die Gesprächspartner, Respekt gegenüber den anderen, respektvoller Umgang überhaupt. Das ist das, was man im Elternhaus den Kindern normalerweise vermittelt. Sich respektvoll zu verhalten, die Wahrheit zu sagen, Konfliktlösungsstrategien, ob im Kindergarten, in der Schule, im Beruf, überall, dass Konflikte gelöst werden müssen, dass man sie konstruktiv löst und zwar so, dass man dein Gegenüber und andere Menschen respektiert, die Achtung der Menschenwürde, offen und tolerant zu sein. Das sind allgemeine Verhaltensregeln. Aber was ist, wenn plötzlich das alles nicht mehr gilt, wenn letztendlich Vertreter auf höchster Ebene, insbesondere in der Politik, auf der Weltbühne genau diese Regeln systematisch brechen? Wenn in einem Wahlkampf genau das alles nicht mehr gilt, wenn herabgewürdigt wird, diskriminiert wird, gelogen wird, bedroht wird, das, was das Zeug hält. Da rede ich nicht von falschen, unrealistischen Wahlversprechen, sondern von Verhalten, was wir normalerweise als abstößig betrachten. Und all das ist eine Form der Kommunikation, die sicherlich etwas hinterlässt, einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und es ist nicht nur das, was wir sagen, sondern was wir tun. Und Kommunikation ist noch viel, viel mehr. Vorbilder und Idole kommunizieren durch Worte, durch Handeln, Gestik und durch Mimik. Friedemann Schulz von Thun, er hat sich in seinen Büchern intensiv mit dem Thema Kommunikation zwischen Menschen beschäftigt. Von ihm stammt zum Beispiel das Kommunikationsquadrat, also eine Theorie, die auf die Vielschichtigkeit von Botschaften sich konzentriert, enthält nach Friedemann Schulz von Thun demnach 4 Ebenen: Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehungsebene und Appell. Und dieses Modell verdeutlicht letztendlich, wie komplex und interpretationsanfällig Kommunikation ist. Sie zeigt aber auch, wie wichtig es ist, sich bewusst zu machen, welche Botschaften man aussendet und wie andere sie möglicherweise empfangen. Und Schulz von Thun betont auch, dass respektvoller Umgang und ein Bewusstsein für diverse Perspektiven unabdingbar sind, um Missverständnisse zu vermeiden und auch den gesellschaftlichen Diskurs zu fördern. Und so trägt also diese Theorie dazu bei, ein respektvolles Miteinander in Erziehung und Beruf und allen sozialen Interaktionen zu fördern. Eine weitere wichtige Persönlichkeit, die sich mit Kommunikationstheorien beschäftigt hat, ist Paul Watzlawick, ein österreichisch-amerikanischer Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut und Philosoph. Und er hat die Grundlagen der Kommunikation tiefgreifend erforscht und revolutioniert und seine Theorien, insbesondere das berühmte oder die berühmten Axiome der Kommunikation, haben die Art und Weise, wie Menschen zwischenmenschlich Interaktionen betrachten, grundlegend verändert. Darauf wollte ich an dieser Stelle noch mal ganz kurz mal eingehen. Da hätten wir also hier die 5 Axiome der Kommunikation. Also erstens, man kann nicht kommunizieren, genau. Und zweitens, jede Kommunikation hat eine Inhalts- und eine Beziehungsebene. Und drittens, Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Und menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten. Also Watzlawick unterscheidet zwischen digitalen, also zum Beispiel gesprochene oder geschriebene Worte, und analogen. Das sind die Körpersprache und Tonfall. Also in dem Falle hatte das nichts jetzt mit der digitalen Computerwelt zu tun, sondern das war tatsächlich gemeint in Bezug auf menschliche Kommunikation. Ja, dann haben wir noch, Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär. Was heißt das? Dieses Axiom beschreibt, dass Kommunikationsbeziehungen entweder auf Gleichheit oder Ungleichheit der Gesprächspartner beruhen. Also Gleichheit, Gesprächspartner auf gleicher Ebene, das ist symmetrisch, oder, und dann die Ungleichheit, das ist das, die komplementäre Form, das ist dann letztendlich manchmal die Kommunikation zwischen Vorgesetzten, Mitarbeitergespräche oder wie auch immer, ne? Also durch Unterschiede in Rollen oder Status geprägt. Aber wir haben ja unser Thema heute Idole und Vorbilder und dann sicherlich in dem Zusammenhang auch Kommunikation eben in den Zeiten der Ruchlosigkeit. Und wenn wir hier von Vorbildern sprechen, dann haben wir hier das negative Vorbild. Und was ist das negative Vorbild? Das negative Vorbild ist eine Person, die präsent ist, die tut etwas, und ja, und wie wirkt das auf uns? Die anderen machen es ja auch so, wenn Personen sich entsprechend benehmen. Nehmen wir mal wieder den US-amerikanischen Präsidenten Trump, eignet sich hervorragend, wo man dann sagen kann, naja, aber der macht das auch so. Wie, guckt mal, wie der sich verhält. Der verhält sich ja, naja, er lebt uns ja hier etwas vor. Also ihr Verhalten widerspricht allem, was man mir vermittelte. Sich entsprechend respektvoll zu verhalten, die Wahrheit zu sagen, nicht zu lügen, nicht zu drohen, Konflikte sachlich und konstruktiv zu lösen. Da schaut mal her, wie der das macht. Dann erleben wir also eine Diskrepanz zwischen den vermittelten Werten und der Realität. Das, was man mir vermittelt hat, was man mir beigebracht hat, wird ja in der Realität gar nicht gelebt. Oder nicht mehr oder immer weniger. Immer mehr Tabubrüche senken die Hemmschwelle zum Nachahmen. Ich denke, insbesondere Kinder und Jugendliche nehmen die Diskrepanz wahr. Und Kinder zum Beispiel, das hatte ich ja eingangs gesagt, dass für Kinder, die Eltern sind für die Kinder eigentlich die ersten Vorbilder in ihrem Leben, normalerweise. Sie orientieren sich an dem Verhalten der Eltern, aber auch anderer nahe Bezugspersonen. Die Eltern leben etwas vor. Und wir erleben andere Persönlichkeiten, die etwas vorleben, die insbesondere rechtsextreme Parteien oder Populisten erleben, was in Amerika passiert, sie erleben, was in anderen europäischen Staaten passiert. Das sind deren Vorbilder und sie sind einander Vorbilder und ahmen einander nach in verstärktem Maße. Und das negative Idol, ja, das negative Idol steht für, endlich traut sich jemand mal, es auszusprechen. Oder man sagt, sie einer, der aufräumt und es allen zeigt. Das müssen wir hier auch so machen. Und die Rechtspopulisten, für die Rechtspopulisten kann man sagen, viele Menschen sagen, ja, das ist doch der da von der AfD oder von der anderen Partei, das ist doch einer von uns und Schluss mit der Korruption. Und populistische Slogans wie wir zuerst, unser Land zuerst. Wir haben es dieser Tage auch in Rumänien erlebt. Dort war Präsidentenwahl, der Kandidat Simion gegen Dan. Simion, ein Rechtspopulist, Ultrarechter, und Dan, der eher der Intellektuelle, der Mathematiker. Simion, das haben wir hier vielleicht in Deutschland nicht alle so wahrgenommen, fiel auf durch massive Tabubrüche, Beschimpfungen und Bedrohungen. Und manchmal war er auch handgreiflich und, im Parlament, ist manchmal nach vorne gegangen und hat einen anderen Minister, einen anderen Redner, während er seine Rede hielt, ist er ihn körperlich angegangen. Ein ehemaliger Fußball-Hooligan, der sich abfällig über Menschen, abfällig über Frauen oder gegen Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, in hohem Maße beleidigend, diskriminierend. Also, wenn man dieser Person zuhörte, musste man schon tief durchatmen, um sich dann noch zu fragen, wenn es dazu gekommen wäre, dass er Präsident des Landes Rumänien geworden wäre, was hätte das als zur Folge gehabt und wie hätte sich dieses Land entwickelt. Das hat sicherlich auch viele mobilisiert, dass sie dann in der Stichwahl wählen gegangen sind, was sie im ersten Wahlgang noch nicht gemacht haben, um dann vielleicht doch ihre Stimme nochmal abzugeben, um das zu verhindern. Letztendlich ist es der europafreundliche und intellektuelle Dan geworden. Das ist gut, aber trotzdem erschreckend ist, wie knapp diese Wahl ausgegangen ist. Und das zeigt doch, wie groß die gesellschaftliche Spaltung auch dort ist. Aber was sind die Folgen letztendlich, wenn prominente Vorbilder zu Idolen werden und sich aber durch bigottes und negatives Verhalten auszeichnen? Wenn Tabubrüche zur Gewohnheit werden, Umgangsformen und Kommunikationsregeln missachtet werden, Lügen, Drohungen und Beleidigungen ausgesprochen genutzt werden, wenn Machtbesessenheit und Geltungssucht die Persönlichkeiten derer, die das tun, bestimmt, Herrschsucht mit im Raum ist, Auswirkungen und die auf die Entwicklung und das Verhalten von Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen. Wie ist das eigentlich? Welche Auswirkungen hat das, was wir erleben und sehen in den Medien, auf die Entwicklung und das Verhalten von Kindern und Jugendlichen? Die Gesellschaft erscheint also ambivalent und die Kluft zwischen Lehre, Erziehung und der realen Welt ist groß. Wie schon gesagt, das, was man im Elternhaus vermittelt bekommt, was man in der Kindergarten, in der Schule, ein bisschen an den Universitäten vermittelt bekommt, wie man sich verhalten soll, wie man miteinander umgehen soll, wie man miteinander arbeiten soll, steht also im krassen Widerspruch zu dem, was wir verstärkt in dieser Welt erleben. Stichwort Influencer. Kennen wir aus den sozialen Medien, aus TikTok, aus Instagram, wie auch immer, die berühmten Influencer. Ja, das sind Menschen, die sich zu Hause oder am Strand oder wo auch immer zeigen und erklären, was sie gerade machen, was sie essen, was sie tun, wie sie leben, wie sie sich kleiden und versuchen, andere zu inspirieren. Sind letztendlich Leute wie Trump, Putin oder Elon Musk oder auch der Simion in Rumänien, sind sie so etwas wie Influencer geworden? Könnte man fragen. Deren Verhalten beeinflusst uns, beeinflusst viele Menschen. Hinterlässt Spuren. So ganz klanglos kann das nicht an uns vorübergehen. Und was sind die Folgen von Diskriminierung, Diffamierung und Herabwürdigung? Aus der Geschichte ist bekannt, dass gewalttätigem Handeln, Gewaltexzessen etwas vorausgeht. Und das A, der Gedanke, das sind danach die Worte, das ist das Aufstacheln. Man tut nicht etwas so ohne weiteres. Letztendlich dem Holocaust ging voraus, dass Jahrhunderte, Jahrzehnte vorher jüdische Menschen diskriminiert worden sind, dass es Pogrome gab, geht voraus, dass die Nationalsozialisten, bevor sie überhaupt an die Macht kamen, damit begannen, gegen jüdische Mitmenschen zu hetzen. So hetzen in verstärktem Maße, ihnen das Recht auf Existenz abzusprechen, sie herabwürdigten, sie ausgrenzten, nach der Machtergreifung aus dem öffentlichen Leben verdrängt, dann kamen die Rassengesetze und dann folgte alles andere, was wir aus der Geschichte kennen. Ich habe hier zum Beispiel einen Zeitungsartikel RBB 24 vom 21. Mai, also aus diesen Tagen. Der trägt die Überschrift: Wie gefährlich ist die letzte Verteidigungswelle? Und da steht hier: Bei den Ermittlungen zur letzten Verteidigungswelle geht es um versuchten Mord bzw. schwere Brandstiftung und die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Die Verdächtigen sind teils minderjährig. Und die wichtigsten Fragen im Überblick: Seit wann gibt es diese Gruppe und um welche Taten geht es? Und weiter heißt es in diesem Artikel: Wir sehen einen Trend, dass es gerade gewaltbereite, gewaltorientierte und aktionsorientierte Jugendliche sind aus der rechtsextremistischen Szene, die sich zusammenfinden, sagt der Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Die Metafrage oder der Blick auf das Große und Ganze, das ist die Frage: Wohin entwickelt sich die Gesellschaft in den Zeiten der Ruchlosigkeit oder anders ausgedrückt, in Zeiten, wo Werte, Ethik der Erosion unterliegen? So, und an dieser Stelle ein abrupter Wechsel von unserem Thema Idole und Vorbilder in den Zeiten der Ruchlosigkeit hin zu Max Weber und Albert Schweitzer. Und jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, wieso macht er das und was haben diese beiden Persönlichkeiten mit dem Thema in unserem heutigen Podcast zu tun? Berechtigte Frage. Und genau genommen, zunächst nüchtern betrachtet, gar nichts. Aber dennoch möchte ich kurz auf diese beiden eingehen und warum ich das tue, das will ich euch natürlich am Ende auch verraten. Aber zunächst mal Max Weber. Wer war eigentlich Max Weber? So ziemlich jeder, der irgendwann mal in seinem Leben Soziologie studiert hat, wird von Max Weber gehört haben und sich damit oder mit ihm auch beschäftigt haben. Er lebte von 1864 bis 1920 und war ein deutscher Soziologe, der mit seinem Werk Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, so circa im 1904, 1905, einen der einflussreichsten Beiträge zur Soziologie und Wirtschafts- und Religionssoziologie geleistet hat. Die Kernfragestellung oder vielmehr der Kerngedanke dieses Werks war, dass Weber untersucht hat, warum sich der moderne Kapitalismus besonders stark in protestantisch geprägten Gesellschaften entwickelte und stellte also fest, dass es in Ländern mit protestantischer Prägung eine auffällige Häufung erfolgreicher Unternehmer und Geschäftsleute gab. Besonders der Calvinismus mit seiner Lehre von der Prädestination, also Vorherbestimmung des Heils, führte also dazu, dass Gläubige in ihrem Erfolg im Beruf und wirtschaftlichen Handeln einen Hinweis auf göttliche Gnade suchten und sahen. Daraus entstand eine Ethik der Arbeitsamkeit, Selbstdisziplin und des Verzichts auf Luxus, die sogenannte innerweltliche Askese. Sparsamkeit und Kapitalbildung, diese protestantischen Werte förderten, also Sparsamkeit, rationales Handeln und die systematische Reinvestition von Gewinnen als zentrale Elemente des modernen Kapitalismus. Darauf jetzt in allen Einzelheiten einzugehen, dazu ist die Zeit etwas knapp, aber das waren zumindest die Kerngedanken. Und dann haben wir an der anderen Stelle noch, jetzt kommt nämlich der nächste Sprung, jetzt springen wir gleich von Max Weber zu Albert Schweitzer. Eine ganz andere Zeit und eine ganz andere Persönlichkeit. Schweitzer studierte Theologie und später Medizin. Er lebte und arbeitete vorher im Elsass, wo er zunächst als Pfarrer in Straßburg lebte und arbeitete und predigte. und hat auch in dieser Zeit eine seiner wichtigsten Predigten gehalten mit dem Thema Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben. Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben ist also ein universelles moralisches Prinzip, das allen Lebensformen, also Menschen, den Tieren und Pflanzen, denselben Respekt und dieselbe Rücksichtnahme zuspricht. Und für Schweizer ist das Leben an sich der höchste Wert, also unabhängig von Art, Herkunft oder Nutzen für den Menschen. Mit einfachen Worten vertrat Schweizer die Haltung, dass man keine Tiere tötet aus purer Lust, dass man keine Pflanzen zerstört oder absäbelt aus purer Lust oder Langeweile, dass man den Käfer, der über den Weg geht, nicht einfach zertritt, weil er gerade dort lang kriecht und man nochmal mit Absicht drauf tritt, weil Schweizer sagte, und das war einer der zentralen Sätze in dieser Ethik, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Ganz simpel, aber dennoch einprägsam. Und nun letztendlich zurück zu der Frage, warum das jetzt plötzlich und wie eingangs schon gefragt, was hat das jetzt mit dem Podcast und unserem Thema zu tun? Einiges, denn Vorbilder und Idole sind oder können, wie wir schon gehört haben, in den Zeiten der Ruchlosigkeit alles andere als erstrebenswerte Leitbilder sein. Etwas, das wir eigentlich gar nicht wollen. Und wenn den Menschen, die diese Idole und Vorbilder verkörpern, die eine gewisse Ethik, eine Grundhaltung fehlt, eine Grundhaltung, die geprägt ist von einer Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben oder dem Respekt oder nur um ihrer selbst willen, um zu herrschen oder um Macht zu haben, ihren Einfluss ausüben, dann sind Idole und Vorbilder nicht gut. Und dann verkörpern sie oder stehen vielmehr für das Zeitalter der Ruchlosigkeit. Und das ist eigentlich die Quintessenz. Idole und Vorbilder gibt es, aber ob sie erstrebenswerte Idole und Vorbilder sind oder die Zeiten der Ruchlosigkeit verkörpern, das hängt von den inneren Werten, vom inneren Leitbild ab. Und damit möchte ich auch dieses Thema und meinen Podcast für heute abschließen. Ich freue mich auf das nächste Mal, denn in der kommenden Monatsausgabe möchte ich mich dem Thema Biotop Friedrichshain widmen. Biotop Friedrichshain, Friedrichshain, der Stadtbezirk in Berlin. Ein bunter und lebendiger Stadtbezirk voller Leben und Lebenswelten. Bis dahin und wie gesagt, Kommentare, Anregungen, Tipps oder vielleicht auch Ideen gerne unter der Mail martinroh.podcast@web.de. Ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal, euer Martin Roh.